So, wir sind zurück in der zweiten Stunde des Lokalmagazins. Heute mit einem besonderen Live-Gast, sogar hier aus dem Radio und zurück von einer langen Reise. Matzel ist wieder da. Die Stammhörer und Hörerinnen wissen vermutlich, wer du bist, aber für alle neuen Hörerinnen und Hörer kannst du vielleicht mal sagen, was ist denn deine Funktion hier?
Vielfältiger Art. Also ich bin Teil des hauptamtlichen Teams hier im Radio, einer von fünfen hier, und meine Aufgabenbereiche sind variabel. Also ich bin natürlich auch hier in der Begleitung und Ausbildung der Praktikanten und auch bei Workshops tätig. Ich mache Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung, Projektakquise und Durchführung, so im weitesten Sinne.
Und du warst jetzt 6 Wochen am Stück.
7 Wochen.
Sieben Wochen. Hast natürlich auch im Lokalmagazin gefehlt.
Ich wusste es ja in guten Händen.
Wo warst du?
Ich war in Peru und Mexiko. 3 Wochen Peru, 4 Wochen Mexiko. Das war jetzt, was wir gerade gehört haben, war eine Band aus Mexiko. Lost Tones hießen die. Und ja, das ist sowas, was halt auch zur Kultur und zur Reise gehört, auch ein bisschen die Musikszene und die alternative Musikszene zu erkunden, zu ergründen, da zu schauen, was es denn so überall gibt noch an bereichernswerten Dingen.
Und wie hat es sich angefühlt, hier das Lokalmagazin für so lange Zeit nicht mit gestalten zu können?
Na, das vergisst man dann schon irgendwie relativ schnell. Ich habe am Anfang habe ich immer wieder noch ein bisschen in unsere Online-Organisationsteile reingeschaut, in unser Redaktionswiki und auf die Webseite. Das wurde aber mit Woche zu Woche wurde das spärlicher. Man kann es schon ganz gut verkraften, auch mal seine regelmäßigen Dinge sein zu lassen.
Wie kam denn dann die Idee für Mexiko und Peru? Wie ist es dazu gekommen?
Peru ist schon lange ein Steckenpferd von mir. Also ich habe Familie dort auch. Also da ist eigentlich immer wieder dann ein Anlaufpunkt, nach Peru zu gehen. Das war jetzt, ich glaube, zum 6. Mal oder so war ich jetzt in Peru. Und wir haben uns immer dann, wenn wir so eine Reise machen, haben uns überlegt, ein Land zusätzlich wäre noch schön. Und dann stand Mexiko einfach dann auf der Liste. Die Steffi, meine Freundin, war da schon mal vor 27 Jahren und hat auch nicht mehr alles wiedererkannt. Aber ich fand es jetzt auch großartig dort. Schon nochmal anders, aber auch hat ganz viele Reize, ganz viel zu bieten. Natürlich kann man nie alles entdecken und wir haben uns auch bewusst beschränkt. Da sind wir inzwischen schon so, weniger ist mehr, dass man wirklich, wir haben nur einen Bundesstaat mehr oder weniger bereist, sind länger dann auch an einer Stelle geblieben und noch am Ende noch Mexico City, die Hauptstadt der Moloch, der aber auch ganz charmant sein kann.
Was war das Highlight in Mexiko und was war das Highlight in Peru?
Es gibt sehr viele, aber natürlich finde ich so ein Konzert dann auch toll, wenn du da, wir hatten, wo wir da gewohnt haben in Mexico City, zwar eine tolle Gegend, dann ein Konzert von Sonido Gallo Negro, das war eine psychedelische Cumbia-Band, hören wir nachher auch nochmal ein Stück, die hatte ich hier auch schon mal auf dem Festival gesehen. Was ich natürlich auch toll fand, ist Playa am Strand, so in Masunte an der Pazifikküste, es war großartig. Die Berge dort, Oaxaca ist ein sehr schöner Bundesstaat und auch die Hauptstadt ist eine tolle Kolonialstadt mit vielen kolonialen Häusern und auch ganz viel Kunst, sehr viel Holzschnitt machen die Leute dort und sehr viel auch Protestkultur ist da präsent. In Mexico City hat mich ganz besonders noch geflasht, die viele Street Art. Also da haben wir auch eine Walking-Tour mitgemacht und sind aber auch selber zu Fuß immer wieder neue Sachen entdeckt. Und dann das Museum des antiken Spielzeugs denkt man eigentlich nicht, aber die machen sich ganz verdient auch für Street Art, haben ihre Außenfassaden und auch ihre Dachterrasse für diese Künstler hergegeben und da waren extrem schöne Stücke und halt auch vom kleinen Aufkleber, der Handteller groß ist, bis hin zu 5-stöckigen Gemälden mit Farben und Formenvielfalt. Viel wird da auch angelegt an ja, an die eigene traditionelle oder auch indigene Kultur. Und auch vor 2 Jahren gab es ein schweres Erdbeben, auch das wird thematisiert auf den Murales. Und das kommt ja im Prinzip auch daher, das gab es ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts, ne? Diego Rivera ist einer der bekanntesten Wandkünstler, der da auch schon 20 Meter lange Bilder mit Persönlichkeiten aus der Kolonialgeschichte bis zu seinem Leben, das war der Mann von Frida Kahlo. Im Museum von Frida Kahlo waren wir nicht. Das haben wir uns, du hast die ja, auf tätowiert. Eben.
Ich habe es gerade gezeigt. Ich habe Frida Kahlo auf dem Unterarm. Mhm. Dann wusste ich natürlich bei Diego Rivera, um wen es sich da handelt.
Klar. Ja, das ist schon prägend. Man trifft sie auch so, auch auf gesprühten Wandbildern ist sie zu sehen. Und sie ist natürlich auch eine Ikone dort, hat viel geprägt. Ist inzwischen ja sehr viel bekannter als ihr Mann, der damals zu ihren Lebzeiten ja das andere war. Aber es war eben, hat nicht hingehauen. Ja, wir haben dann in den 4 Tagen waren dann andere Pflichttermine und einmal dann eine Nachtveranstaltung, die den Tagesbesuch dann wieder verhindert hat. So wie es halt eins zum anderen kommt, aber vielleicht werde ich da auch wieder hingehen.
Bestimmt.
Ja, Peru noch gar nicht. Das, wenn du fragst nach Highlight, na, dann gibt's, dann muss ich ausholen oder dann geht's erstmal halt auch los. Peru ist schon auch, finde ich, immer, wenn man irgendwo ankommt, wir waren ja zuerst in Peru und abgeholt wird in einem fremden Land, dann ist das ein absolutes Highlight, dann ist das ein totales Privileg, schön dann da auch im Schoß der Familie zu landen. Wo wir dort dann rumgereist sind, es war auch, wir sind da nur quasi einmal nach Norden, in den Norden gegangen, also nicht die Süd, nicht das heilige Tal um Cusco, wo dann Machu Picchu und so auch ist, sondern in den Norden und da dann an die Ostseite der Anden. Die Westseite der Anden, die zum Pazifik hingeht, ist eher wüst und karg, da ist es sehr trocken und die Ostseite fällt dann zum Amazonas hin ab und da wird es dann schon auf, ja, fast 2000 Meter Höhe ist es da noch feucht warm und das ist Chachapoyas heißt die Region, das sind die Wolkenmenschen, nennen sich die. Und da ist der Gokta-Wasserfall, der je nach Zählart ist es der dritthöchste der Welt. Der fällt halt in 2 Stufen. Manche Zähler lassen das ja zu, manche lassen es halt nicht zu. Sie über 700 Meter fällt der und da hatten wir eine Unterkunft mit Blick auf diesen Wasserfall, 5 Kilometer weg, aber trotzdem, na, das ist, war wunderschön da, na, so zu sein und diese Vielfalt, da wächst Kaffee, da wachsen. In 4 Jahren, hat uns da der Gastgeber gesagt, wächst da ein Papaya-Baum, der ja, 6 Meter hoch oder 8 Meter hoch war und so. Na, und die haben im Prinzip fast die Selbstversorgung, kriegen die dahin. Die bauen ihren eigenen Kaffee an, haben das ganze Obst und Gemüse, sowas, was man dann dort essen kann, wächst da. Und was das Gokta Lab, Gokta heißt der Wasserfall und die nennen ihr Resort sozusagen und ihre Unterkunft Gokta Lab, weil sie auch noch einen Ort haben für Künstler, wo Künstler 4 Wochen lang für ganz wenig Geld einfach sein können und dann wieder was zurückgeben in das Projekt dort, aber auch versuchen auch zusammenzuarbeiten mit dem Dorf, also ein kleines Dorf, das da dann aber, dass die Künstler und das in die Schule gehen dort, in die Grundschule und mit ihren Fähigkeiten auch wieder was an die Community zurückgeben. Nicht, dass es nur jetzt exklusiv ist für die Leute, die da dann an dem Resort sind, sondern auch, dass ja andere noch beteiligt sind. Großartig, ja.
Wow,
schwelge in Erinnerung.
Klingt beeindruckend. Jetzt war Lateinamerika auch bei uns relativ viel in den Medien, auch als du noch schon dort warst quasi, oft mit nicht positiven Nachrichten.
Ja, in Aufruhr.
Ja. Habt ihr davon irgendwas mitbekommen?
Wir haben uns viel unterhalten auch darüber, aber auch in Peru war es so, da ist ja gerade der Kongress suspendiert gewesen, waren jetzt die Neuwahlen, also letztes Wochenende von Kongress, aber es ging alles eher ja, friedlich. Ne? Der Präsident hat dort Neuwahlen ausgerufen und den Kongress suspendiert, weil die Partei der Tochter des ehemaligen Diktators dort die Mehrheit hatte und versucht hat, alle Projekte zu blockieren. Also es war immer auf totaler Konfrontationskurs. Ist ein bisschen ein anderes System, der Präsident hat dort mehr Rechte und so, mehr Macht. Aber dort ja, sind die Leute für den Präsidenten auf die Straße gegangen. Aber nach der Ausschreibung von Neuwahlen hat sich es relativ schnell auch wieder beruhigt. Aber natürlich gucken die Leute in Peru auch nach Chile, das ist das Nachbarland, was da passiert. Und manchmal war ein bisschen so die Theorie, es kann in Peru auch noch kommen. In Chile ist das Bildungsniveau ein Tick höher und auch insgesamt das Niveau, das Lebensniveau. Also die gelten ja, eigentlich gelten die immer so als Musterland und so ein bisschen in Lateinamerika. Aber vielleicht hat das ja auch dann dazu geführt, oder wenn dieses Bewusstsein in Peru weiter wächst, dann gehen die Leute auch auf die Straße und lassen sich die Ungerechtigkeiten nicht mehr gefallen. Und Bolivien ist auch ein Thema, auch unter Travelern hat man dann mitbekommen, so ja, dann haben andere Leute, die dann noch länger unterwegs sind oder mehrere Länder noch bereisen, die haben ihre Reiseroute auch ändern müssen, weil in Bolivien einfach dann kein Durchkommen mehr war. Dort sind Blockeos gewesen, so Straßenblockaden oder auch sonst, ne, also Tränengas, kommst du dann auch ganz schnell in den Bereich. In Mexiko ist es nochmal ein bisschen anders. Da ist ja, glaube ich, so eine strukturelle Gewalt einfach. Ich habe jetzt heute wieder gelesen, Umweltschützer leben dort überall sehr gefährlich. Also auch in Peru, wenn sie sich einsetzen gegen diese großen Minenunternehmen oder gegen die Abholzmafia. Einer, der sich für diese Monarchenfalter eingesetzt hat, sein Leben lang, ist jetzt auch umgebracht worden. Also solche strukturelle Gewalt oder eben nicht nur die Narcos, sondern auch die Minenindustrie, die Abholz, die Waldindustrie, die Holzindustrie da sehr nicht zimperlich ist in ihren Mitteln und unliebsame Gegner da auch mit Gewalt aus dem Weg räumt. Das ist ja an der Tagesordnung sehr viel thematisiert, auch wenn man Zeitungen liest oder so, sind immer wieder Femizide. Also auch das wird extra gezählt, immerhin auch nochmal. Und es gingen auch Frauen auf die Straße in Mexiko jetzt, als wir dort waren, haben die da auf dem Zocalo, dem Hauptplatz von Mexico City, eine große Demo gemacht und auch ja, eben für Frauenrechte sich stark gemacht. Aber man merkt schon irgendwie, es gibt sehr viel weniger Justiz und Gerechtigkeit. Also ein Menschenleben zählt viel weniger. Ne? Also ganz viel Straffreiheit einfach für die Leute, die den Mord als Mittel ihrer Wahl wählen. Die kommen nicht, werden nicht zur Rechenschaft gezogen und das zerstört halt auch den Glauben ein bisschen an Staat und Institutionen, an Gerechtigkeit überhaupt, dass man sich da nicht drauf verlassen kann. Also die Leute sind trotzdem noch aktiv und auch positiv, ne? Also sehr herzlich und sehr warm. Und gerade in Oaxaca, also der Stadt, da gab es 2006 eine große, sehr starke Protestbewegung, die wo über ein halbes Jahr lang auch irgendwie mehr oder weniger die Regionalregierung lahmgelegt war. Und da fußt immer noch ganz viel drauf, auf diesem Protest. Und die Lehrergewerkschaft ruft auch regelmäßig dann zu Straßenblockaden auf. Wir sind einmal dann auch in eine reingekommen, waren mit dem Bus im Tal unterwegs bei irgendwelchen Ruinen und kamen dann zurück und es fuhren keine Busse mehr. Dann war es aber so, man fährt dann irgendwie in Richtung Blockade im Taxi, zu Fuß darf man durch die Blockade durch, dahinter wartet das nächste Taxi, fährt dich zur nächsten, also da waren wirklich zwei nacheinander. Aber die Leute waren sehr, sehr gleichmütig, niemand, also wenn du hier irgendwie so eine Blockade hast, eine Demo, da gibt es ja immer 100.000 Leute, die sich mega aufregen darüber. Und dort war sehr viel Gleichmut und vielleicht auch Verständnis. Aber selbst als sie an der Blockade dann mal gefragt haben, worum geht es eigentlich? Und so konnte erstmal auch es war schwer dann herauszufinden. Ein Taxifahrer hat dann nochmal ein bisschen was erzählt, dass das dann auch zum Teil Gewerkschaften sind, die miteinander in Konkurrenz sind. oder auch Gewerkschaften zum Teil halt über ihre Aufgaben hinausgehen, dann hat ein Gewerkschaftsmitglied, so hat es der Taxifahrer erzählt, was weiß ich, er hat niemanden umgebracht, aber hat irgendeine Straftat begangen, wird irgendwie festgesetzt und die Gewerkschaft geht trotzdem auf die Straße, um ihn freizupressen dann wieder. Also auch so, dass das als eine sehr verschworene Gemeinschaft ist. Und ja, es gibt schon Leute, haben wir auch gehört, die finden das irgendwie zu viel, dass hier zu viel blockiert wird und immer man überschreitet eben sein Recht auf Protest. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, diese Protestkultur, die ist wichtig für unser Land, für unsere Region und da so kann man auch halt ein paar Rechte durchsetzen und sich stark machen.
Die Leute lassen sich nicht unterkriegen. Es klingt ja auch abenteuerlich mit hier durch eine Blockade laufen. Habt ihr euch denn auch unsicher gefühlt?
Eigentlich nie. Es war wirklich, klar, wenn man so ein bisschen vorausschauend auch plant, dann abends, wenn man abends weggeht, dann lässt man halt die Kamera daheim oder so. Und auch ja zu gucken, dass man nicht in die finstersten Viertel geht, wenn's dann dunkel wird. Aber es gab wirklich nirgends, niemals eine Situation, wo es brenzlig geworden wäre. Einmal sind wir zum Lucha Libre gegangen, das ist das mexikanische Wrestling mit den Masken. Da hatte erst der Taxifahrer nicht gewusst, wo es ist. Und dann sind wir da irgendwie durch so einen Straßenstrich ein bisschen durchgefahren und so nochmal. Und da hat er gesehen, oh, kommen wir jetzt wirklich in so ein Viertel? Und da hatte ich die Kamera dabei, weil mich da auch voll Bock drauf hatte, na, diese Showcatchen halt, das zu sehen. Aber im Endeffekt war es auch nur 4 Straßenblöcke weg vom Hauptplatz. Nur halt, manchmal ändert sich nach einem Block ganz schön viel. Aber die Entfernung war jetzt trotzdem noch so nah, dass man dann locker hinterher auch zu Fuß hätte heimgehen können.
Du hast uns vorhin von deinen Highlights erzählt, von denen es ja relativ viele gab. Gab es denn auch irgendwelche Lowlights?
Naja, wenn man zweimal gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist oder so. Ne? Also ich hatte zweimal, musste ich kotzen und hatte danach ein bisschen Fieber. Das war schade, aber auch nichts Dramatisches. Ne? Also Montezumas Rache war nicht präsent, aber in Peru, im besten Restaurant, wo wir waren, da haben wir uns was eingefangen. Ne? Also eigentlich super gegessen, war super lecker. Und dann aber 3 Stunden später ging es bei uns beiden los. Wir haben es geteilt gehabt, das Essen. Und zwar am Tag vor einer Weiterreise. Das war danach ein bisschen anstrengend. So, hat gerade noch so geklappt. Es war dann nochmal so ein Flug. Und da habe ich dann auf der Landebahn noch ein bisschen den letzten Rest in die Tüte. Also, aber das ist wirklich, ja, wenn du es siehst, auf die ganzen 7 Wochen sehr, sehr wenig. An Silvester dann auch nochmal oder an Neujahr. Ich dachte, ist es jetzt nur der Kater? Nee, dann war es aber doch auch was vom Essen. Und da sind wir auch am nächsten Tag dann aufgebrochen. Und zwar sind wir da 20 Kilometer gewandert und ich hatte auch so ein bisschen, konnte noch nicht wieder essen, aber es ging zum Glück praktisch nur bergab. Und wir haben einfach nicht, na, wenn du dann nicht Pausen machst, nicht groß nachdenkst, dann kommt man da auch in so einen Trott rein und hab das mit einem Brötchen geschafft. Und so sind morgens da um 7 im Bus los, um 9 losgewandert und haben die 20 Kilometer, glaube ich, in 5,5 Stunden oder in 6 Stunden gemacht. Und danach bin ich aber umgefallen und da kam das Fieber wieder und war weg. Aber sonst, nö, keine unangenehmen Begegnungen, keine auch bedrohlichen Sachen. Nö.
Also es gab auch keine Entschuldigung, keine Situation, wo jetzt zum Beispiel, als du die Kamera dabei hattest, irgendwas geklaut wurde oder ähnliches?
Nee. Ah ja, okay, meine Sonnenbrille habe ich verloren. Das war, aber da war ich selber schuld. Ne? Und das ist halt eine geschliffene Sonnenbrille und du bist dann in den Bergen und da war ich ja schon mal kurz mal total angepisst. Das war genau da, wo wir morgens war ich krank ins Taxi und hab blöderweise die Sonnenbrille des Etui außen in meinen Rucksack reingemacht. Stell den Rucksack zwischen meine Beine und ich glaube, da ist das Ding rausgerutscht. Aber dann war ich 3 Tage schlecht drauf deswegen. Wir kamen wieder zurück in die Stadt und innerhalb von einem Tag haben die mir die Gläser, geschliffene Gläser in eine Sonnenbrille gemacht in Oaxaca und zu einem fairen Preis. Mhm. Also im zweiten Laden, der erste Laden hätte es auch gesagt, wie hier, ne, 7-8 Tage oder so dauert es. Ja, und dann, aber der zweite Laden hat es gemacht. Ich habe mir eine billige Sonnenbrille auf der Straße gekauft und dann im Laden, dann war alles wieder gut.
Sprecht ihr denn beide fließend Spanisch?
Ja.
Okay. Also genau. Mit Englisch kommt man weit?
Oder? Also du kannst, es gibt schon natürlich immer Leute, die Englisch sprechen, vor allem auch, wenn sie dir was verkaufen wollen oder so, dann noch mehr im Tourismus, in der Branche. Aber ich glaube, du gerade auf dem Land kannst du dann, kommst du nicht weit, ne? Oder kannst du dann nicht viel mehr als dein Essen bestellen oder so, ne? Und das macht schon, finde ich, einen erheblichen Teil auch des Reizes aus, wenn man überall mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Natürlich kommt man auch mit der Sprache nicht immer auf eine tiefere Ebene oder so, aber auch, wie gesagt, mit Taxifahrern kann man auch mal richtig, ja, philosophisch auch, ne, sprechen und so. Und das ist schon, finde ich, macht auch ein Grund dafür, dass wir immer wieder auch dann diese spanischsprachigen Länder auch wählen.
Ich würde sagen, wir spielen Musik. Die hattest du vorhin schon erwähnt, die wir jetzt hören.
Genau, wollen. Sonido Gallo Negro, der Klang des schwarzen Hahns aus Mexiko, haben wir da auch jetzt gesehen wieder. Tolle Band, war Klasse Club, hat 10 Euro Eintritt gekostet und waren vielleicht 150, 200 Leute oder so da. Auch eine, finde ich, sehr angenehme Größe von, was weiß ich, 18 bis 50 auch oder so. Das Publikum sehr divers. Und die Band und die Vorband hat noch gespielt. Das habe ich auch noch nie erlebt. Da hat der Gitarrist seiner Liebsten auf der Bühne einen Heiratsantrag gemacht. Was? Das war also auch sehr, sehr charmant. Und dann, also Sonido Gallo Negro kommen erstmal mit Masken auf die Bühne, die ziehen sie danach ab. Aber da entfaltet sich so ein Flow, ne? Dieses bisschen an Psychedelische mit sehr viel Percussion und so läuft da. Das ist jetzt ein Song, der geht mehr ein bisschen in die Surf-Richtung, so sind sie da auch. Und den ersten Song, den wir am Anfang gehört haben, sind dieselben Mitglieder. Sind Mitglieder von Sonido Gallo Negro, spielen auch in einer anderen Band noch, in Lost Tones. Also die sind und haben auch noch irgendwie eine Darkwave-Band, haben sie auch noch. Also die sind sehr, sehr breit aufgestellt.
Gut, dann hören wir jetzt Quien Será von Sonido Gallo Negro. So, und wir sind zurück hier im Studio in der zweiten Stunde des Lokalmagazins. Heute mit Matzel, der aus dem Urlaub zurück ist und uns ein bisschen über seine Reise erzählt. Und du hast ja nicht ganz sein lassen können mit dem Radio. Du warst auch dort in Lateinamerika in einem Radio. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben ja als Sender hier, die Wüste Welle hat ein Partnerradio in Peru. Und in Villa El Salvador ist eine Stadt südlich von Lima, 500.000 Einwohner, ehemaliges Armenviertel. Und auch da gibt es natürlich noch viele Arme, die da wohnen. Aber es hat sich auch ein wirtschaftliches Zentrum da entwickelt. Da gibt es diesen Parque Industrial, wo sehr viel handwerkliche Sachen auch entstehen. Und da ist unser Partnerradio Stereo Villa zu Hause. Wir haben diese Partnerschaft jetzt auch schon über 10 Jahre am Laufen und ist natürlich auch schön, wenn man die dann vor Ort besuchen kann. Auch da war so komisch wie jetzt hier auch. Na, wir haben die dann besucht und kaum waren wir eine Stunde dort, mussten wir auch zum Interview. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr es auch schon erfahren habt, wenn man die Seite wechselt und nicht selber die Fragen stellt, dann fühlt sich das immer erstmal komisch an. Aber und vor allem war es dann auch noch auf Spanisch dort. Aber irgendwie war sehr herzlich. Na, also die Lita, die dort auch das Radio leitet, die war vor 3 Jahren jetzt knapp hier zuletzt und da hat sich wirklich auch schon was entwickelt. Ne? Wenn man sich dann in so einem Abstand dann persönlich sieht, dann ist es herzlich, dann kommt man zu Freunden auch. Ne? Und dann ist es für das Projekt und für die Partnerschaft gibt es neuen Schub. Auch zu sehen, wie die FSJler, die dort die Sendung Tuvia machen, die es ja auch bei uns gibt, wie die sich eingelebt haben. Normalerweise kommen die ja hierher, bevor sie nach Peru gehen und wissen noch mehr oder weniger gar nicht, was sie dann erwartet. Und jetzt waren die da schon ein bisschen eingelebt und haben ja aus ihrem Alltag auch berichtet. Und auch denen, auch da hatte ich das Gefühl, das tut denen auch nochmal gut oder das gab auch nochmal so einen Schub. Die haben darauf, kurz nachdem ich dort war, sind nämlich prompt auch ein paar Artikel auf unserer Webseite dann nochmal erschienen, ohne dass ich da gesagt hätte, ihr müsst oder so, ihr sollt, sondern eher auch nochmal zu reden, ja, welche Möglichkeiten gibt es denn noch oder so, um zusammenzuarbeiten, um ja, Sachen aus eurem Alltag auch bei uns auftauchen zu lassen, weil darum geht es ja auch ein bisschen, Verständnis zu gewinnen für andere Lebensumstände. Gerade jetzt haben sie auch nochmal was geschrieben zu den Wahlen, also ein Artikel, auch das habe ich ihnen nämlich auch gesagt, hey, wenn ihr eh auch für euch schreibt oder für euren Quartalsbericht im FSJ, macht doch auch, man kann ja auch bei uns auf der Webseite einen Artikel schreiben, ohne ein Audio jetzt unbedingt zu machen. Und so funktioniert es ja auch ganz gut, um Infos und Fotos oder so auch rüberzubringen. Es war jetzt vor kurzem, auch erst letzte Woche, glaube ich, war ein großer, schwerer Tankunfall. Ein Gaslaster ist da explodiert in der Stadt mit vielen Toten und dann aber und einem schweren Brand, aber auch mit, was dann auch in dem Artikel von ihm, vom Klaus stand, wieder mit sehr viel Solidarität, dass die Leute dann kommen und das Wenige, was sie haben, auch mit den Teilen, die Opfer geworden sind.
Und die sind dann auch ein ganzes Jahr in Peru und machen dort Radio, ähnlich wie wir quasi.
Genau, ja. Also im Endeffekt, ja, haben die auch sehr viel Freiheiten, dann können sich inhaltlich Sachen raussuchen und ja, sind aber ein ganzes Jahr. Ne? Also das ist schon, FSJ heißt ja eben ein Jahr, ihr macht ja auch jetzt ein langes Praktikum hier, ne? Halbes Jahr, Luisa, und du bist ja auch jetzt
drei. Ich bin bald fertig.
Ah, nein.
Aber es waren dann so drei Monate und ein bisschen.
Ja, doch, das ist halt oft, dann machst du das FSJ eher nach Schule, zwischen Schule und Studium oder so. Man kann es theoretisch eigentlich auch bis 27 machen. Und gerade wenn man ins Radio geht, in einer fremden Sprache das machen muss, wäre es manchmal auch besser, wenn nicht direkt von der Schule da der Start oder so in dieses neue Leben ist. Aber ja, jetzt immer wieder gibt es trotzdem sehr gute Erfahrungen, die Paula, die war schon mal im Schulaustausch mit Ecuador, konnte schon gut Spanisch. Der Klaus hat ist halb Peruaner, also der ist zwar hier in Deutschland aufgewachsen, hat einen sehr starken deutschen Akzent, aber er kann eben auch schon sehr gut, konnte schon gut Spanisch und das erleichtert den Einsatz auch.
Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, inwiefern man denn da schon die Sprache beherrschen muss. Oder?
Also gewünscht ist es natürlich, dass so ein bisschen verhandlungssicheres Spanisch oder so, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, dass das da schon da ist, aber man lernt natürlich auch, wenn man ein Jahr vor Ort ist, auch in der Gastfamilie, dann lernt man natürlich auch gut das Spanisch, aber ja.
Ja klar, und dort ist auch ein freies Radio? Oder?
Bisschen anders ist es schon, die müssen auch, die senden auch Werbung, weil sie eben keine Fördergelder kriegen vom Staat. Also die sind völlig auf sich alleine gestellt. Das ist auch ein Kommunikationszentrum. Das ist ein Bildungszentrum. Die haben irgendwie auch so eine Art Akademie. Und die haben das Radio, ne, in den Räumlichkeiten. Aber es geht natürlich schon auch darum, zu wirken in die Community und da ja, progressiv ranzugehen. Aber halt trotzdem auch mit Werbung. Also es ist nicht komplett vergleichbar, aber wir fühlen uns schon auf Augenhöhe auch als Partner. Da.
Dann hätte ich jetzt die Frage, also nochmal zu deinem Urlaub. Habt ihr das eher geplant als richtig so eine Art Touri-Urlaub sozusagen, wie man so gerne sagt, mit Veranstaltungen und sonst was? Oder habt ihr euch von Leuten vor Ort inspirieren und führen lassen oder wie hat das so ausgesehen?
Ich würde mal sagen, das kann man schon zweiteilen oder so. Klar waren wir auch an archäologischen Stätten und so, ne, haben uns Teotihuacan, die Ruinen vor Mexico City angeguckt, Monte Alban, diesen Wasserfall, das machst du natürlich zum Vergnügen. Und die ganze Reise, würde ich jetzt mal sagen, auch ist klar, ich will da was erleben, ich will Spaß haben, aber natürlich will ich mich auch reinversetzen können, will ich auch was lernen dabei. Und das funktioniert natürlich auch gut, wenn man Leute hat, die man vor Ort kennt. Also zum einen mit der Family, also wenn ich mit meinem Onkel einfach auch über und mit meinen Cousinen und Cousins dort unterwegs bin, kriege ich andere Einblicke, wie wenn ich niemanden kenne. Und in Mexiko war es so, da haben wir auch einen Typ gekannt, der war vor zwei Jahren mal bei uns einmal über Nacht, der ist Mezcal, in der Mezcal-Produktion. Mezcal ist ja dieser Agavenschnaps, der aus Oaxaca kommt, der so rauchig ist, also nicht zu verwechseln mit Tequila, aber halt der kleine Bruder, die kleine Schwester oder so. Und der wird gerade immer mehr auch in Deutschland berühmt oder in der ganzen Welt. Und das war natürlich auch total spannend. Also der ist von einer Firma, die, klar, wollen die auch ihren Schnaps verkaufen, aber sie kümmern sich auch um, haben ein wissenschaftliches Projekt am Laufen, wie kann man die Agavenpopulation erhalten, wie kann man die ja auch weiter verbreiten, aussehen und so weiter. Das zu untersuchen, was bisher noch überhaupt nicht gemacht worden ist. Bisher wurde das, bevor das jetzt so berühmt wurde, waren das alles irgendwelche, man sagt ja, das ist ein artisanales Produkt, also so eine Art Kunsthandwerk. Das ist jetzt nicht Industrie-Schnaps, so wie es hier halt eher der Bauer, der auch noch sein Obst zum Schnaps macht und so und da dann ein paar Liter macht. So in der Größenordnung geht es da auch ab. Und das wurde nicht wissenschaftlich untersucht, sondern von Familie, von Generation zu Generation weitergegeben. Das war lange Zeit nur das Getränk der Bauern, der Leute vom Lande, und jetzt hat es in die edlen Bars Einzug gehalten, und da kommen auch Firmen wie Campari und andere, also auch Tequila-Produzenten wollen jetzt am Mezcal mitverdienen, und die versuchen da so ein bisschen, ja, Maß zu halten und halt, ne, da eine Führung dann mitzumachen. Dann sagen sie auch, ja, wir hätten jetzt in unserer neuen Abfüllhalle natürlich auch eine Etikettiermaschine kaufen können, aber wir haben es bewusst nicht getan, um die Jobs für die Frauen, oft an alleinerziehende Frauen, deren Männer zum Teil dann in die USA gegangen sind, dass die auch noch ihren Job haben können. Und sowas finde ich schon, ne, das, klar sagst du das, um dich im guten Licht darzustellen, aber das ist auch, finde ich, eine gute Entscheidung. Oder so kann man auch Verantwortliche, eine Firma führen. Und da habe ich Aufnahmen gemacht. Ne? Das habe ich dann auch wieder fürs Radio. Muss ich jetzt dann mal schauen, wie lange das dauert und so, das zu machen. Und da hat er erst, waren wir den ganzen Tag unterwegs, erst eben in der Abfüllanlage und dann noch in der Destillerie von Los Danzantes. Und da waren wir bei der Palenque, nennt man das dann, diese Destillerie. Und da haben sie diesen Erdofen befüllt mit Agaven. Das ist so ein besonderer Moment. Ne? Das ist eine große Investition auch für die Firma, ungefähr 10.000 Euro. 10 Tonnen Agavenherzen. Pinas, die sehen aus wie Ananasse. Ne? Also das sind die Herzen der Agave. Mhm. Du erkennst die halt, ne? bevor die blüht, musst du die ernten. Deswegen geht es dann auch darum, Mezcal-Produktion ist der Tod der natürlichen Fortpflanzung der Agave, weil du die Pflanze halt erntest, bevor sie sich selber aussehen kann. Und das ist halt der Zeitpunkt, wo der meiste Zucker dann sich konzentriert, und dieser Zucker wird im Erdofen quasi gelöst. Und das kommt dann 10 Tonnen, das ist ja eine unglaubliche Menge groß, und das ist so ein ausgehöhlter Ofen, da sind die Steine, die haben morgens um 6, glaube ich, das Feuer angemacht, mittags um 4 haben sie dann angefangen, die Herzen, 10 Tonnen Herzen da reinzufüllen. Das wurde dann zu einem Haufen und den Haufen bedecken sie dann wieder mit Erde und es bleibt dann 3 Tage da drin. Und dann nach 3 Tagen kommt es raus und wird in der Mühle, da ist so ein Mühlstein, dann kommt dann ein Esel oder ein Pferd dran und werden dann die Agavenherzen, so quasi die Fasern, aufgespalten und danach wird es fermentiert. Und diese Fermentierung dauert dann nochmal ungefähr eine Woche, je nach Temperatur. Und das ist dann auch, das sind Holzbottiche, offen, da die Fliegen schwirren da drumrum und die Hefe aus der Luft spielt da einen großen Anteil und erst danach wird es destilliert. Und das ist dann immer aus 10 Tonnen Agaven, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel dabei rauskommt, aber nicht so arg viel. Immer aus einer Produktion hast du dann halt, was weiß ich, deine paar hundert, nee, ja, vielleicht 100-200 Flaschen, ja, die dann so in Verkauf gehen.
Und da konntet ihr auch eine Flasche mitnehmen?
Wir haben, da war, hat natürlich auch eine Verkostung dann dazugehört, ja, und ja, das ist halt das Besondere, das mögen nicht alle. Mezcal ist ein sehr starker Schnaps, also das ist nicht so für Shot, ne, zum Runterkippen, weil der oft 46, 47, ne, zum Teil bis über 50% hat, sondern den musst du immer küssen, so ein bisschen, sagt man da auch. Ne. Am Anfang auch, ist schon schön, wenn einem so ein bisschen geholfen wird, erstmal mit geschlossenen Augen am Glas riechen und so. Und dann, da kommen Assoziationen hoch. Und uns war auch wirklich so ein Bar-Typ aus Italien da, der dann seine Gefühle und so besonders blumige Begriffe auch benutzen konnte, wie man sie halt auch aus der Weinbeschreibung und so kennt. Aber der Geschmack des Rauches bleibt immer da. Und das ist das Besondere am Mezcal, ja, dass der Erdofen, der geht, ne, so rein in die Faser, dass es bis nach der Destillation auch noch erhalten bleibt.
Wow. Stichwort, habt ihr eine Flasche mitgenommen? Habt ihr denn sonst irgendwie Souvenirs? Gibt's da
reichlich Souvenirs? Ja, diese Schallplatte da noch. Was in Mexiko auch schön ist, finde ich diese Blechkunst. So Blech, gedengeltes Blech, das bunt ist und gern nochmal so ein Spiegelchen drin. Totenköpfe aller Art sind dort sehr präsent. Als St. Pauli-Fan ist das natürlich dann auch sehr, sehr schick. Ja, stimmt, mein T-Shirt vielleicht. Hey. Ne?
Ah, ja.
Das war so ein Künstler aus Oaxaca. Die machen viel dann einfach eben Holzschnitt, Schwarz-Weiß-Kunst und manche haben dann auch noch ihre Motive auch auf T-Shirts. So eine sehr, sehr große Szene dort. Also ganz viele kleine Galerien, wo du, ja, auch, ja, da haben wir auch so originale oder halt, ja, frisch gedruckte Sachen. Da habe ich auch dann nochmal ein Interview gemacht mit dem Iswan aus so einer Galerie. Also wir waren, die Stadt ist wie ein riesengroßes Museum dann auch. Und bei dem hat es gleich am Anfang einfach auch die Chemie gestimmt und so. Ne? Dann bin ich auch nochmal dahin und habe mit dem Iswan da ein Interview gemacht. Der beim ersten Mal, als ich da reinkam, hat er halt gerade seine Druckpresse am Laufen gehabt. Also jede Galerie hat oft dann auch so eine eigene Presse da drin. Die arbeiten in ihrer, in ihrem Raum, ob das jetzt ein Laden ist oder ein Workshop oder eine Galerie. Kann man oft, sind die Übergänge dann fließend.
Und nochmal ganz zurück zum Anfang, du hast gesagt, deine Freundin war schon vor 27 Jahren dort. Was ist denn, habt ihr bestimmt drüber gesprochen, was hat sich denn verändert in der schon langen Zeit?
Also besonders war es da dann in Sipolite am Strand, am Pazifik. Das ist so, hat so den Ruf auch ein bisschen so eine Hippie-Enklave da auch zu sein. Und das war es halt damals, da waren nur Hängematten mehr oder weniger. War dann, du hast keine Hütten gehabt, sondern Hängematten zwischen den Bäumen waren dann da die Unterkünfte. Und da gibt es halt inzwischen einfach auch, ja, mehr Gebäude und auch da gibt es inzwischen die ersten edleren Boutique-Hotels, irgend so mit Buddha-Statuen so und die ersten Sachen, die dann auch einen Pool haben. Und klar, da verändert sich immer was, aber auch innerhalb seit der letzten Reise von 4 Jahren und hat sich, merkt man in Lima auch Veränderungen in der Stadt, weil dieses Wirtschaftswachstum in Peru führt zu immer neuen Baumaßnahmen und zu immer mehr Autos. Also, dass eine Mittelschicht sich inzwischen halt herausbildet und oft ist dann halt so ein Schritt ist, ja, jetzt kann ich mir auch ein Auto leisten, obwohl kein Platz ist auf den Straßen und halt, ja, das Betongold ist so ähnlich wie hier auch, da, dass da extrem viel gebaut wird, extrem viel hässliches Zeug in die Höhe wächst und ja, da verändert sich eine Stadt schon immer wieder auch, ne? Und dann so Künstlerviertel verlieren dann, ja, dann können die Künstler halt sich irgendwann nicht mehr die Buden da leisten.
Ist auch dort angekommen. Stichwort Autos, wie seid ihr denn innerhalb der Länder hin und her gereist?
Meist mit Bussen.
Mit Bussen.
Ja, das, also gerade in Peru ist sehr viel mit Nachtbussen, die dann aber auch in verschiedenen Qualitäten, also da diese Buscama-Bettbusse heißt es dann, die sind dann nur, haben nur 3 Reihen in der Breite und sind dementsprechend breiter und sie haben bis zu, ich glaube, 140, 160 Grad, na, manche sagen 180, aber ganz ist es, glaube ich, dann auch nicht, aber da kann man echt dann auch bequem reisen. Klar, es hängt immer ein bisschen nochmal von der Stadt, von der Straße ab. Wir hatten eine Nachtfahrt, wo du von 3000 runter auf 1500 und wieder hoch und halt keine Asphaltstraße. Dann ist es auch immer wichtig, dass man nicht hinten sitzt, weil hinten wird man immer besonders bei Löchern rumgeschleudert. Und ja, also da hoppelt es schon. Wir wollten eigentlich tags fahren, waren aber tagsüber, glaube ich, Baustellen. Auf der anderen Seite ist es eine Straße, die zum Teil wohl keine 2 Busse aneinander vorbeifahren können eigentlich und so kurvig und solche steilen Abhänge, dass du vielleicht auch froh sein kannst, wenn du das bei Tag gar nicht siehst.
So, du hattest eben damit angesetzt zu erzählen, wie das mit der Planung war und hast dich dann ein bisschen in dem Agavenvorgang verzettelt. Genau, komm doch nochmal auf Mexiko und die Planung da zurück.
Naja, wir hatten im Vorfeld, bevor wir geflogen sind, hatten wir 3 Sachen fest, so mehr oder weniger. Ne? Wir hatten 4 Nächte da in Peru reserviert, wo wir dann, als wir dort waren, nochmal 2 verlängert hatten. Ja, es war klar, wir sind an Weihnachten dann wieder in Lima und so. Ne? Aber wie genau dann der Rückweg ist, ist auf der Reise dann entstanden. Hat man dann gesagt, ja, wir bleiben jetzt da nochmal eine Nacht, dann kommt, ne, so learning by doing oder planning by doing. In Mexiko hatten wir auch 1 Woche am Beach, ne, reserviert. Und über Silvester in Oaxaca hatten wir 5 Tage reserviert, weil da war schon 3 Monate vorher sehr viel ausgebucht. Ja, weil da war die Stadt schon auch sehr voll und so. Ne? Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, eben nur in Oaxaca zu bleiben und am Ende noch in Mexico City. Und eben nicht noch andere Highlights in Mexiko uns anzugucken, in anderen Bundesstaaten, um nicht nochmal eine 8-Stunden-, 12-Stunden Busfahrt oder so zu machen. Ja, also sich da so eine grobe Route auszusuchen, sich eben zu beschränken, war glaube ich, war eine gute Entscheidung und vieles ist dann so nochmal spontan. Auch weil es eben Raum für Spontanes, finde ich, ist ganz wichtig. Ja, klar, so eine Orientierung zu haben, wir hätten sicher auch nicht 8 Nächte am Beach reservieren können, sondern es hätte auch gereicht, wenn man da 2, 3 gehabt hätte am Anfang und dann kann man vor Ort nochmal nach was Neuem gucken. Aber es war auch cool so. Das war nämlich echt auch richtig eine gute Butze. Direkt am Strand und so ein lauter Pazifik, der die ganze Zeit, habe ich auch aufgenommen natürlich, so Geräusche gehört auch dazu, dass man das sammelt.
Gab es dann irgendwelche Orte, wo du oder ihr gerne noch hingewollt hättet, die ihr dann nicht mehr sehen konntet?
Sicher, immer. Frida Kahlo Museum zum Beispiel, das Trotzki Museum. Und ja, wenn man wenn man sich den ganzen Reiseführer durchguckt, dann findet man noch ganz viele schöne Orte. Und na, da an der Karibikküste, Yucatan, Chiapas oder so, das wäre sicher ganz toll noch geworden, aber denke ich jetzt nicht drüber. Wir haben so dermaßen viel gesehen, na, das war so ein Überfluss, und auch die Fotos jetzt wieder zu bearbeiten oder ja, einfach mal auszusortieren, da eine sinnvolle Reihe reinzumachen. Das ist noch richtig viel Arbeit.
Wird es dann nochmal Mexiko oder bei der nächsten Reise ein anderes Land?
Schauen wir mal. Kann ich noch nicht sagen. Also ich würde sehr gern wieder da zurück, aber ob das, ja, wer weiß, was in 2 Jahren ist. Also sicher auch nicht innerhalb von 2 Jahren wieder. Eins muss ich noch erwähnen, genau, das ist, dass meine Cousine auch dort Filmemacherin ist in Peru. Oder so ein bisschen in der, sie Fotografin, viel so ein bisschen, ja, künstlerisch unterwegs ist. Und sie hat eben ihren ersten abendfüllenden Dokumentarfilm gemacht mit einer Freundin zusammen, mit einer Bekannten, der heißt Lima Grita. Lima schreit. Und das ist eine experimentelle Doku über die experimentelle Musikszene in Lima. Dazu habe ich auch mit ihr ein Interview gemacht, und ich habe ihn jetzt, ich hoffe mal, ne, also man darf es nicht, wenn man es schon ausspricht, aber wir haben ja hier ein Cine Latino Film Festival, und da habe ich versucht, den Kontakt jetzt herzustellen, muss da jetzt direkt nochmal nachhaken, bisher habe ich noch keine Antwort bekommen, aber das wäre natürlich großartig, wenn der Film meiner Cousine aus Peru hier beim Cine Latino Film Festival laufen könnte, und noch toller wäre es, wenn sie dann auch noch eingeladen werden würde. Und da ihren Film selber zu präsentieren.
Drücken wir die Daumen. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende.
Entschuldigung. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
Wir hören ja jetzt gleich nochmal ein Stück von Los Mirlos. Das ist auch so eine psychedelische Cumbia-Band, die schon seit den 1960er Jahren in Peru aktiv ist. Die gibt's immer noch. Ich habe die auch immer, die waren jetzt die letzten Jahre immer wieder auch in Europa auf Tour. Habe sie immer verpasst, wenn sie hier in Deutschland waren. Und dann sind wir am, ich glaube es war der 25. Dezember, sind wir in den Stadtteil von Lima gegangen. Da war so ein Markt. Wollten wir einfach nochmal ein bisschen kruscheln, nochmal gucken und so, was da ist. Und wir sind dann auf dem Markt. Dann läuft bei einem von dem Stand, läuft Sound, ich wippe so ein bisschen mit, erkenne Los Mirlos. Und dann sagt der Typ vom Stand zu mir, übrigens, die spielen jetzt gleich. Und dann haben, ohne dass wir es gewusst haben, innerhalb von einer Viertelstunde später, haben dann Los Mirlos in Barranco da gespielt, und wir sind zufällig da reingeraten für Open Air umsonst. Und es war, also solche Zufälle sind halt auch dann mega geil.
Und da habt ihr auch die CD?
Nee, die CD, die habe ich in Polvos Azules gekauft. Das ist so ein offizieller Schwarzmarkt. Na, da gibt es auch schon immer weniger, gibt es so echte CDs. Das war gar nicht so leicht. Eigentlich haben die dann eher so MP3-CDs mit 150 Songs drauf oder so, was sie so verticken. Aber das finde ich schon auch so ein bisschen ein Ding. Es ist nicht politisch korrekt, weil das da so eine Compilations mit peruanischer Cumbia, mit leicht bekleideten Ladies vorne drauf, aber irgendwie hat es auch so einen
Charme.
Ja, eine Art von.
Eine Art von Charme. Ja, gut. Bevor wir die, oder gibt es noch, gut, bevor wir die noch hören, sagen wir danke fürs Zuhören, danke dir, Matze, fürs Bereitsein fürs Interview.
Sehr gerne.
Und wir freuen uns, dass du wieder da bist. Ab jetzt wird Matze auch wieder mit im Lokalmagazin zu hören sein, nicht mehr nur die Luisa und ich.